Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
I want peace for my people, real peace and just peace. And I'm asking for your support.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirbt in den USA um Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland. In einer Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen, aber auch im Weißen Haus mit einem Siegesplan für sein Land. Wie realistisch ist dieser aber? Kann Diplomatie im Krieg in der Ukraine noch etwas bewirken? Und was würde es für die Ukraine bedeuten, wenn der nächste Präsident der USA wieder Donald Trump heißt? Darüber sprechen wir in dieser Folge vom Thema des Tages. Manuel Escher, du berichtest für den Standard über außenpolitische Themen, also natürlich auch über den Krieg in der Ukraine. Für alle, die jetzt ein wenig den Überblick verloren haben, wie schaut die Lage dort denn gerade aus?
Ja, immer noch zweischneidig, könnte man sagen, aber im Wesentlichen nicht besonders positiv für die Ukraine. Also es sind nach wie vor ukrainische Truppen in dieser kleinen Landzunge, die die Ukraine im Sommer von Russland erobert hat, auf russischem Staatsgebiet in der russischen Region Kursk. Die stehen dort ein wenig unter Druck von russischen Truppen mittlerweile, obwohl Russland dort nicht seine allerstärksten Truppen einsetzt, so wie die Ukraine sich das möglicherweise erhofft hat, um diese Truppen aus dem eigenen Land, aus dem Donbass abzuziehen. Aber es ist auch nicht so, als ob die Ukraine dort noch irgendwelche Fortschritte machen würde. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Dann gibt es die Region Kharkiv in der Nähe der gleichnamigen Großstadt. Dort hat Russland ja im späten Frühjahr eine weitere Front eröffnet und auch relativ kleine Stücke der Ukraine erobert. Dort bietet sich das umgekehrte Bild wie in Kursk. Dort stehen die russischen Truppen auch im Wesentlichen an, wenige Kilometer hinter der Grenze. Und dann bleibt der Hauptschauplatz der Kämpfe wie seit 2,5 Jahren die gesamte Donbass-Region. Dort macht Russland eher die meisten Fortschritte momentan. Insbesondere konzentriert sich das auf die Region Donetsk. Das ist jener Ort, wo Russland ja seit Februar 2022 eher am wenigsten Fortschritte gemacht hat, weil er von Anfang an von der Ukraine gut befestigt war und daher leichter zu verteidigen war. Da steckt Russland jetzt sehr viel Material und vor allem Menschen hinein und schickt die in die Schlacht. Am Tag gibt es da allen Schätzungen nach zumindest mehrere hundert Tote. Aber aus russischer Sicht lohnt sich das zumindest militärisch momentan. Da gehen die Fortschritte schon weiter, vor allem in Richtung des als sehr wichtig geltenden Infrastrukturknotenpunkts Pokrovsk, den die Ukraine bisher mit Zähnen und Klauen verteidigt hat und derzeit auch noch hält, aber wo doch schon seit einigen Wochen befürchtet wird, dass der eines Tages fallen könnte. Und das würde dann es der Ukraine erschweren, die weitere Verteidigung dieser Region in Angriff zu nehmen. Und dann würde sich auch die Frage stellen, wo und wie man die russischen Truppen stoppen könnte, weil das bereits eine der hinteren Verteidigungslinien der Ukraine wäre.
Nun ist für die Ukraine Hilfe aus dem Ausland nach wie vor extrem wichtig. Deshalb ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky jetzt auch gerade in den USA und er wollte dort heute einen Friedensplan vorstellen. Was sieht dieser denn vor? Was wissen wir darüber?
Ja, ein Friedensplan oder ein Siegesplan, je nachdem, wie man es gerade sieht. Es macht aus Sicht der Ukraine auch nicht den großen Unterschied, denn dieser Friedensplan sieht einen Frieden nach einem Sieg der Ukraine vor. Und das ist auch der Hauptgrund dieses Planes. Kiew will in westlichen Staaten und vor allem in den USA, wo man der Ukraine immer geringere Chancen beimisst, diesen Krieg eindeutig zu gewinnen, deutlich machen, wie das doch funktionieren könnte. Und vor diesem Hintergrund will er bei seinem Besuch in den USA darauf dringen, dass weitere Waffen geliefert werden, dass es weitere Hilfspakete gibt. Da deutet sich auch schon an, dass es zumindest in finanzieller Hinsicht einiges geben wird. Und vor allem möchte er auch die Erlaubnis an die Ukraine haben, dass Kiew mit den bereits vorhandenen westlichen Waffen Ziele in Russland angreifen darf. Da geht es unter anderem auch um die Energieinfrastruktur, weil Russland ja alle möglichen Heizkraftwerke und Stromkraftwerke der Ukraine angreift und so versucht, das Land zu destabilisieren. Das möchte die Ukraine umgekehrt auch machen, macht sie bisher auch immer wieder mit ihren eigenen selbstgebauten Waffen. Das will sie auch mit westlichen Waffen und tiefer hinein in russisches Territorium machen dürfen. Da waren die USA und andere westliche Partner bisher skeptisch und zurückhaltend. Dann wird es darüber hinaus auch darum gehen, dass man sich eine weitere Sanktionsrunde gegen Russland erhofft und neuerliche Zusicherungen in Richtung einer EU- und NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nach diesem avisierten Sieg. Alles in allem also ein Paket, mit dem die Ukraine noch einmal vorstellen will, wie doch ein Bild entstehen könnte, in dem sie diesen Krieg deutlich gewinnt und wieso es sich daher aus westlicher Sicht weiterhin lohnt, die Ukraine zu unterstützen, statt sie zu einem Waffenstillstand oder einer Waffenruhe oder einem Einfrieren des Konfliktes zu drängen, so wie manche westliche Hauptstädte das dem Vernehmen nach zunehmend tun.
Darauf kommen wir dann eh noch zu sprechen. Aber was sagst du denn? Ist dieser Plan realistisch?
Ja, man hat sich ja schon mehrfach getäuscht in der Ukraine, vor allem was die Entschlossenheit und die Fähigkeiten betrifft. Es ist natürlich nicht unmöglich, wenn es diese ganzen Erlaubnisse für Kiew gibt, dass man dann erfolgreicher diesen Krieg fortsetzen kann, als das in den letzten Monaten der Fall war, was ja auch eines der Dinge war, die Kiew mit dieser Invasion in Kursk wahrscheinlich deutlich machen wollte. Aber ob er insofern realistisch ist, dass damit die westlichen Hauptstädte und dass die USA davon überzeugt werden können, dass man aggressiver in Russland zurückschlägt bzw. angreift, dann je nach Sicht, das ist vielleicht ein bisschen fraglich, denn auch die US-Regierung von Joe Biden, der ja als großer Ukraine-Unterstützer gilt, war bisher dann doch immer zurückhaltend aus Sorge, Russland allzu sehr zu provozieren oder vielleicht einen größeren Konflikt heraufzubeschwören, den man eben auf keinen Fall haben will. Und ob die Ukraine mit diesem Friedensplan jetzt diese Zweifel ausräumen kann und diese Sorgen beheben kann, das ist wahrscheinlich offener und das ist wahrscheinlich eher der Teil des Planes, selbst wenn man den militärischen Teil sozusagen, die militärische Vision glaubhaft finden würde. Das ist der, wo es vielleicht eher hapert.
Und sind da jetzt ganz große neue Würfe dabei oder ist vieles eh schon sozusagen in Umsetzung?
Also neue Würfe sind es insofern nicht, als man viele dieser Planbestandteile, so es da nicht noch große Überraschungen gibt, schon zu kennen glaubt und auch das bestehende Forderungen der Ukraine sind. Also es ist eher eine Zusammenfassung dessen, was sich Kiew schon lange wünscht. In der Umsetzung ist davon graduell einiges. Also es gibt natürlich diese Waffenlieferungen. Es hat Kiew immer wieder Ziele in Russland angegriffen, teils wohl auch mit vom Westen zur Verfügung gestellten Waffen. Da geht es dann jetzt eher um die Reichweite und die Frage, wie tief in Russland das passieren darf. Da ist öffentlich zumindest nichts bekannt, dass Kiew da den Wünschen der westlichen Partner zuwiderhandeln würde. Ob solche Dinge nicht vielleicht trotzdem gelegentlich passieren, ist offen. Aber wenn dieser Plan so umgesetzt würde, wäre das natürlich in der Qualität schon etwas Neues. Und das ist ja auch die Hoffnung, die Kiew damit verbindet, aber zugleich auch die Sorge, die die USA haben.
Wenn das eh quasi nochmal eine Art Zusammenfassung doch auch ist, warum kommt dieser Plan gerade jetzt in dieser Form?
Aus mehreren Gründen ist der Zeitpunkt so, dass die Ukraine sich stark unter Druck fühlt. Das eine ist die geschilderte militärische Lage und das andere ist auch das schwindende, zumindest Interesse in manchen westlichen Staaten, auch die Müdigkeit sozusagen in der Bevölkerung in vielen westlichen Staaten, zum Teil wohl auch innerhalb der Ukraine, wo das als Motivationsspritze dienen soll und wahrscheinlich auch kann. Und zum anderen ist es natürlich die Situation rund um die US-Präsidentschaftswahl und auch hier der Eindruck in Kiew, dass es zur Sicherheit jedenfalls gut wäre, jetzt schnell zu handeln und schnell mehr zu machen und schnell noch Fortschritte zu machen. Denn was nach dem 5. November bzw. Ende Jänner, wenn dann ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin im Amt ist, wirklich genau passiert, das kann man natürlich auch in Kiew nicht wirklich sagen und daher wünscht man sich wahrscheinlich auch, jetzt schnell Tatsachen zu machen.
Auch darum wird es dann ein bisschen später noch gehen. Aber wie reagiert denn Russland jetzt auf diese doch recht, sagen wir mal, proaktive Werbung, die Zelensky da im Ausland macht?
Na, man merkt schon, dass Russland das nicht mit Gleichgültigkeit hinnimmt. Also genauso wie die Ukraine bereits bekannte Forderungen zum Teil neu aufwärmt und verstärkt, wärmt Russland seine bereits bekannten Drohungen neu auf und verstärkt sie. Das betrifft nicht zuletzt auch Atomdrohungen, die Präsident Putin gestern vor dem russischen Sicherheitsrat wieder in kaum verhüllter Deutlichkeit ausgesprochen hat. Da geht es um möglicherweise geplante Änderungen, beziehungsweise wie es in Moskau heißt, Vorschläge zu Änderungen der russischen Atomdoktrin, wo allerdings auch in dem, was Putin gestern gesagt hat, nicht ganz klar wird, was jetzt wirklich der Unterschied zu den bestehenden Grundsätzen der russischen Atomwaffenpolitik wäre. Also Putin hebt hervor, was natürlich auf den gegenständlichen Fall gemünzt ist, dass Russland auch seine Nuklearwaffen einsetzen dürfen soll, wenn ein nicht nuklear bewaffneter Staat von einem nuklear bewaffneten Staat unterstützt wird bei Angriffen auf Russland. Allerdings steht das in ähnlicher Form bereits seit 1995 ohnehin in der russischen Nukleardoktrin. Dem kann man natürlich entnehmen, dass Russland da eher die Aufmerksamkeit lenken will und den Nuklearfinger nochmal deutlich dem Westen entgegenstrecken will. Was das in der Realität bedeuten würde und ob Russland dazu wirklich bereit wäre, daran gibt es große Zweifel. Bisher sind diese Drohungen, die ja schon oft ausgestoßen worden sind, beim Überschreiten angeblich roter Linien nicht umgesetzt worden. Man müsste in den Kopf der Herrschenden in Moskau genauer reinsehen können, um das wirklich einschätzen zu können. Aber eher dürfte es sich um Drohungen handeln und eher dürfte man es auch so behandeln müssen.
Jetzt findet ja in New York gerade die UN-Generaldebatte statt. Der ukrainische Präsident hat dort auch schon eine Rede gehalten.
There can be no just peace without Ukraine. And I think every leader, every country that supports us in this.
Er bedankt sich also bei allen Staatschefs und Regierungen, die die Ukraine unterstützen. Aber wer ist es eigentlich noch? Du hast vorher schon gesagt, in einigen Hauptstädten bröckelt da der Support.
Naja, in der öffentlichen Darstellung sind es schon im Wesentlichen dieselben, die das schon immer sind. Also die USA betonen natürlich ihre felsenfeste Unterstützung für die Ukraine. Auch in Großbritannien hat der Regierungswechsel keine große Änderung der öffentlich vorgetragenen Politik ergeben. Da gibt es graduelle Unterschiede, aber dort ist man ja eigentlich sogar besonders offensiv, was die Erlaubnisse an Kiew betrifft, die von Großbritannien gelieferten Waffen einzusetzen. Und in der EU ist es auch nicht so, dass die Unterstützung jetzt maßgeblich zurückgehen würde. Aber man merkt doch in Schattierungen und vor allem auch in Medienberichten, dass wohl die Geduld zum Teil ein wenig nachlässt und dass man doch sich in vielen Staaten fragt, wie das eines Tages ausgehen soll. Das ist ja auch ein Hintergrund, wieso Zelensky das, was er schon lange fordert, jetzt als Plan vorstellt. Denn einen solchen Plan, den wollen die westlichen Unterstützer von der Ukraine schon sehen.
Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP ist jetzt beim diplomatischen Gipfeltreffen in New York. Was sagt denn er zu der Situation und zum Krieg in der Ukraine?
Ja, Schallenberg hat sich zuletzt mit Blick auf die UN-Generalversammlung wieder geäußert und dort das internationale System bzw. die internationalen Regeln verteidigt und rhetorisch gegen Angriffe geschützt. Das sagt Österreich und sagt Schallenberg immer wieder, wäre ja auch der beste Schutz für einen kleinen neutralen Staat wie Österreich. Das ist, das kann man natürlich auch als recht eindeutige Kritik am russischen Vorgehen, wo diese internationalen Normen ja verletzt werden, sehen. Und Schallenberg betont auch, wenn es um mögliche Verhandlungen geht, die ja Russland ablehnt und die Ukraine auch mit Russland derzeit nicht sieht, dass wenn diese Verhandlungen stattfinden, sie jedenfalls auch mit der Ukraine stattfinden müssen und nicht zwischen anderen großen Mächten über den Kopf der Ukraine hinweg, was auch ein Seitenhieb auf Vorschläge von verschiedenen, vor allem rechtsstehenden Politikern in den USA ist, die das als Wiederaufleben der Diplomatie im Kalten Krieg sehen wollen, wo über die Köpfe von anderen Staaten entschieden wurde.
Jetzt haben in New York ganz viele Spitzenpolitiker Stellungnahmen zur Ukraine abgegeben. Aber was bringt das eigentlich? Also können die Vereinten Nationen und auch dieses Podium, auf dem da gesprochen wird, in diesem Krieg irgendwas bewirken?
Ja, gegenwärtig nicht wirklich. Es ist eher ein Forum, wo man eben Signale senden kann, so wie Russland und die Ukraine das ja derzeit versuchen, wo man, was für die Ukraine natürlich nicht nur stimmungsmäßig wichtig ist, die Unterstützung beteuern kann und klar machen kann, dass man da keinen Schritt irgendwie nach hinten treten wird. Es haben sich die Vereinten Nationen im Ukraine-Krieg nicht und in mehreren anderen derzeit wütenden Konflikten auch nicht erwiesen als mögliches Forum, in dem derzeit eine Verhandlungslösung angestrebt werden kann. Das kann sich natürlich ändern, wenn eines Tages Verhandlungsbereitschaft bei Russland, das ja vieles davon derzeit durch sein Veto und seine Vetomacht verhindert, eintritt und wenn Moskau den Eindruck hat, dass man jetzt verhandeln sollte oder muss, vielleicht auch, wenn man stärker unter Druck steht, so wie die Ukraine das sich vorstellt, dann kann natürlich die UN wieder zum Forum werden, in dem man eine solche Vereinbarung in irgendeiner Form trifft oder wo man auch Partner findet, die Unterstützung liefern beim Aushandeln oder später auch bei der Kontrolle möglicherweise eines Friedens. Aber davon sind wir noch sehr weit weg. Und momentan muss man sagen, dass die Vereinten Nationen da reichlich außen vor sind.
Zahnloses, ist da nur die UN irgendwie zahnlos oder steckt die Diplomatie generell in einer Krise?
Es ist wohl schon ein generelles Problem. Es ist die Diplomatie natürlich auch nur so stark wie die, die sich daran beteiligen, sie finden. Und wenn alle Seiten, das betrifft sowohl den Ukraine-Krieg als auch zum Beispiel die Situation in Nahost, glauben, dass sie darauf verzichten können, weil sie sich in einer Position der Stärke befinden, dann setzen sie eben eher darauf als auf Gespräche. Und das ist wahrscheinlich die Situation, in der wir uns derzeit vielfach befinden.
Jetzt gibt es aber schon auch Vorschläge, wie man diese Situation verbessern könnte. Also wie müssten sich denn zum Beispiel die Vereinten Nationen verändern, um wieder mehr bewirken zu können?
Naja, es gibt natürlich viele Vorschläge zur Reform der UN. Da geht es einerseits um die Frage, wie das genau mit den Vetos in Zukunft aussehen kann, warum genau die 5 Staaten, die das derzeit haben, diese Vetos haben, wie der Sicherheitsrat insgesamt aufgestellt sein soll. Es ist jedem, der dort tätig ist, klar, dass die Vereinten Nationen in ihrer derzeitigen Aufstellung ein Kind ihrer Zeit sind, nämlich der 40er und 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und dass man sie heute sehr anders bauen würde. Aber zugleich sind natürlich die 5 Player, die dort große Macht ausüben, eben mit großer Macht ausgestattet. Und ein solcher Umbau müsste denen irgendwie schmackhaft gemacht werden, was Einsehen erfordert, was Machtverlust erfordert. Und insofern ist die Perspektive darauf natürlich seit vielen Jahren gegeben, aber die Perspektive auf eine realistische Umsetzung und wie das funktionieren soll, gibt es nach wie vor nicht wirklich, weil der Weg zum Ziel, das vielleicht viele für sinnvoll halten, nicht so wirklich darstellbar ist.
Manuel, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich heute also mit US-Präsident Joe Biden und der Vizepräsidentin und Kandidatin der Demokraten Kamala Harris getroffen. Trifft er eigentlich auch den republikanischen Präsidentschaftskandidaten und Ex-Präsidenten Donald Trump?
Danach sieht es nicht mehr aus. Es hat in der vergangenen Woche den Eindruck gemacht, als würde er beide Seiten treffen wollen, was aus ukrainischer Sicht ja auch sehr sinnvoll gewesen wäre wahrscheinlich, denn wenn man sich die Umfragen in den USA ansieht, könnte man wahrscheinlich auch, was den Ausgang der Wahl betrifft, derzeit eine Münze werfen. Und auf so einen Münzwurf kann sich ein existenziell gefährdetes Land, das Krieg gegen eine nukleare Großmacht führt, wahrscheinlich nicht verlassen. Dennoch wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass das so ist, hat mehrere Gründe. Beginnen wir damit, dass die Bereitschaft für so ein Treffen auf Seiten Trumps und auch seines Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance von vornherein wahrscheinlich nicht sehr groß war. Es ist nicht das, was sich die beiden unbedingt wünschen im Wahlkampf, weil ein Teil ihrer Wahlkampfrhetorik ja auch darauf aufbaut, genau diesen Ukraine-Krieg jedenfalls nicht besonders tatkräftig zu unterstützen. Aber Zelensky hat ihnen unter anderem mit einem Interview in der Zeitschrift New Yorker auch einen Anlass geboten, wo er Trumps Vorstellungen für den Frieden als nicht besonders realistisch dargestellt hat und wo er vor allem auch Vance kritisiert hat. Und auch regen sich die US-Republikaner darüber auf, dass er im Swing State Pennsylvania eine Munitionsfabrik besucht hat. Noch dazu in der Stadt Scranton, die für Joe Biden so ein politischer Kristallisationspunkt ist, wo er auch herkommt. Das macht natürlich vielen Wechselwählerinnen und Wechselwählern dort deutlich, dass die Unterstützung des Ukraine-Krieges auch Arbeitsplätze schafft, was ja auch etwas ist, womit die US-Regierung von Joe Biden bisher immer wieder offen argumentiert hat. Das gefällt den Republikanern natürlich überhaupt nicht, die das als Wahlkampfstopp für die Demokraten sehen. Auch das hat wahrscheinlich nicht zur Bereitschaft für ein Treffen beigetragen. Und genau so sieht es jetzt auch aus. Also wenn sich nicht noch etwas ändert, was natürlich vor allem im Trump-Lager immer wieder sein kann, aus Gründen, die vielleicht nicht unmittelbar überblickbar sind, dann wird es ein solches Treffen wahrscheinlich nicht geben.
Wie dürfte sich denn die Ukraine-Politik der USA verändern, je nachdem, wer nächster US-Präsident oder Präsidentin wird?
Es ist bei beiden antretenden Personen nicht vollständig klar. Man kann bei Kamala Harris wohl davon ausgehen, dass sie die Eckpunkte der Ukraine-Politik von Joe Biden so fortsetzen würde, wie das derzeit der Fall ist. Wobei sie dann natürlich auch von den Mehrheiten im Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus, abhängig ist, vor allem was die Lieferung von Waffen und was deren Finanzierung betrifft. In welcher Schattierung und in welcher Stärke sie das machen würde als Präsidentin, ganz klar ist das nicht. Zumal sich Harris ja besonders im Wahlkampf eher versucht, konkrete Punkte dazu, wie sie ihre Präsidentschaft jetzt ausgestalten würde, zu verkneifen. Wohl auch aus Angst, damit irgendwelche speziellen Wählergruppen zu vergrämen. Aber aus Kiews Sicht wäre natürlich ein Sieg von Harris etwas, was Berechenbarkeit schafft und was wahrscheinlich zumindest auf absehbare Zeit die Unterstützung der USA in ähnlicher Form wie bisher sichern würde. Und bei Trump sind die Aussichten noch etwas undeutlicher. Also er selbst sagt ja immer wieder in Interviews, er würde diesen Krieg an einem Tag beenden. Das ist auch der Punkt, den Zelensky in dem angesprochenen New Yorker Interview als nicht sehr realistisch dargestellt hat. Wie genau er das machen würde, ist offen, aber es ist natürlich eine Äußerung, die am ehesten darauf hindeutet, dass das ein Einfrieren des Konfliktes wäre, indem man Druck auf beide Seiten ausübt, eben indem man der Ukraine zum Beispiel Unterstützung entzieht. Das wäre sicherlich nicht im Sinne Kiews. Es wäre auch wahrscheinlich tatsächlich keine besonders lang anhaltende Lösung. Das ist ja auch etwas, was die Ukraine ins Feld führt, immer wieder, dass Putin in so einem Fall in 2-3 Jahren dann wieder anfangen würde mit seinem Krieg. Wie sich die Beziehungen dann weiterentwickeln, ist auch offen. Also die Ukraine hofft ja auf eine NATO-Mitgliedschaft. Bei Trump stellt sich die Frage, ob überhaupt die USA dann noch Mitglied der NATO sein werden oder zumindest diese mit maßgeblichen Aktionen unterstützen werden. Der Austritt ist ja gesetzlich in den USA mittlerweile erschwert. Die EU wäre Trump wahrscheinlich egal, aber das ist für die Ukraine wahrscheinlich auch nicht allzu tröstlich. Also es ist schon offensichtlich, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl für die Ukraine ein schwerer Scheidepunkt ist und vieles davon, wie dieser Krieg genau ausgehen wird und wann er enden wird, davon abhängt, wie das am 5. November ausgeht.
Angenommen, Donald Trump wird Präsident. Ist die Ukraine dann verloren?
Ja, da stellt sich eben auch die Frage, wie man verloren genau definiert. Also die Kriegsziele, die Zelensky da in seinem Friedens- bzw. Siegesplan vorstellt in den USA, die sind jetzt wahrscheinlich mäßig realistisch und wären unter einer Trump-Präsidentschaft ganz sicher unrealistisch. Wie sich die Gebiete der Ukraine dann darstellen würden, ist offen. Es ist sicher nicht so, dass Kiew dann zusätzliche Gebiete dazugewinnen würde. Ob man noch vielleicht weitere Territorien verlieren würde, die derzeit nicht unter russischer Kontrolle sind, ist offen. Aber Trump ist da sicher auch vieles zuzutrauen, wenn er eine schnelle Lösung sucht und ein Auslangen mit Putin. Und dann ist natürlich die Frage, was das für das politische System in der dann verbleibenden Ukraine bedeuten würde. Da würde Russland sicherlich auch auf Einfluss bestehen, den es wahrscheinlich in gewisser Form auch erhalten würde. die Kräfte, die derzeit am Ruder sind, werden wahrscheinlich sowohl für ihre Gegner als auch für ihre Unterstützer ziemlich diskreditiert. Wer dann übernehmen würde, das ist offen. Ob das dann eine verlorene Ukraine bedeutet oder nur eine verkleinerte und demokratisch zurückgeworfene Ukraine, das ist da kann jeder seine eigenen Einschätzungen treffen.
Manuel Escher, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Bitte gern.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und bleiben Sie jetzt aber noch dran. Im Meldungsüberblick sprechen wir gleich über die neuesten Entwicklungen im Libanon. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns übrigens über Ihre Unterstützung, zum Beispiel indem, dass Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren und uns vielleicht sogar 5 Sterne dalassen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Situation im Libanon spitzt sich immer weiter zu. Obwohl von der UNO-Generaldebatte laute Forderungen nach Deeskalation kommen, gibt es derzeit keine formellen Verhandlungen über eine Waffenruhe. Israel greift weiter aus der Luft Hisbollah-Stellungen an. Aus dem Libanon fliegen auch immer noch Raketen nach Israel. Zeitgleich steigt die Zahl der zivilen Opfer im Libanon immer weiter. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hält in einem Post auf X aber fest, dass die Nachrichten, dass er angeblich die Armee angewiesen habe, die Kämpfe im Norden zu mäßigen, falsch seien. Die Truppen sollen laut dem Posting mit voller Kraft und gemäß den ihnen vorgelegten Plänen weitermachen. Auch werde es in Gaza erst dann zu einem Ende der Kämpfe kommen, wenn alle Kriegsziele erreicht seien, schreibt Netanyahu. Zweitens. Homeoffice wird immer seltener. Das zeigt eine neue Studie von Deloitte. Während 2022 noch 82% der Beschäftigten mit Bürojobs regelmäßig von zu Hause aus gearbeitet haben, sind es 2024 nur noch etwa 2/3 gewesen. Jede 10. Geschäftsführerin oder jeder 10. Geschäftsführer plädieren für ein Ende der Remote-Arbeit. Gleichzeitig wünschten sich ArbeitnehmerInnen alternative Arbeitsmodelle wie die 4-Tage-Woche und Vacation, also auch einmal vom Ausland aus arbeiten zu können. Das ist aber derzeit noch wenig etabliert. Und drittens, der Verein für Konsumenteninformation VKI warnt vor Chemikalien in der Unterwäsche. Nur 45 von 71 untersuchten Produkten, vornehmlich Baumwolltextilien, bekamen eine gute Note. Sie enthielten also keine oder nur sehr geringe Mengen an Bisphenolen. Bei 26 der getesteten Unterhosen wurden diese hingegen nachgewiesen. In 7 Fällen müsse sogar wegen möglicher negativer gesundheitlicher Folgen vom Kauf abgeraten werden. Und apropos Chemikalien, in unserem Schwester-Podcast Besser Leben geht es in der aktuellen Folge darum, wie schlimm eigentlich Zusatzstoffe im Essen sind. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Das war's mit Thema des Tages. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback und auch Anregungen, bitte an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann hilft uns ein Standard-Abo. Damit ist unsere Arbeit wirklich sehr gedient. Danke schon mal. Ich bin Antonia Raut. Das war Thema des Tages. Baba und bis zum nächsten Mal.